ARD Sounds.
Putin muss wissen, gemeinsam mit ihren Unterstützern hat die Ukraine den längeren Atem auf dem Weg zum eigentlichen Ziel, endlich Frieden.
Das hat Bundesaußenminister Wadoful bei seinem Besuch in Kiew gesagt.
Und er hat der Ukraine zugleich weitere Hilfen im Umfang von 50 Millionen Euro versprochen.
Auch die fehlenden ukrainischen Kapazitäten zur Luftverteidigung waren ein Thema.
Denn Russland greift die Ukraine ja massiv auch mit ballistischen Raketen an, wogegen die ukrainischen Streitkräfte weitgehend hilflos sind.
Und dann schauen wir noch auf die Straße von Hormus, diese strategisch so wichtige Meeresenge.
Durch die der Iran jetzt mehreren irakischen Öltankern die Durchfahrt erlaubt hat. Darum hatte Bagdad die Führung in Teheran ja immer wieder gebeten.
Und eine Rolle könnte auch gespielt haben. Am Montag sollen neue US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Nach amerikanischen Angaben die härtesten der Geschichte.
Hallo, ich bin Britta Geltschläger aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 22. August um 15 Uhr. Ja, Bundesaußenminister Wadoful ist heute früh in Kiew eingetroffen, schon zum vierten Mal seit seinem Amtsantritt vor 16 Monaten. Worum geht's diesmal?
Es ist ein Solidaritätsbesuch, das ist es ja eigentlich immer, aber diesmal findet er statt kurz vor dem 35. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit, der am Montag begangen wird. Und es geht natürlich wieder um weitere Hilfszusagen. Heute vor allem für humanitäre Hilfe, also zum Beispiel die Instandsetzung von Wohnungen und der Infrastruktur. 50 Millionen hat Wadoful da nochmal zugesagt und zugleich betont, dass die deutsche Hilfe insgesamt keine Einbahnstraße ist.
Wir lernen von der ukrainischen Resilienz des Energiesystems und entwickeln gemeinsame Drohnensysteme und ballistische Raketenabwehr. Dies zeigt sich auch sehr deutlich in der wachsenden Zahl deutsch-ukrainischer Gemeinschaftsunternehmen in der Sicherheit- und Verteidigungsindustrie.
Was ist denn eigentlich mit dem derzeit ja größten ukrainischen Problem der nicht ausreichenden Luftverteidigung? Russland hat ja sogar jetzt während des Aufenthalts von Wadoful in Kiew den Vorort Borispil mit ballistischen Raketen angegriffen. Ein Mensch wurde getötet.
Ja, das war heute auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Wadoful und seinem ukrainischen Amtskollegen auch Thema. Die Ukraine hat einfach nicht mehr genug Patriot-Abfangraketen, um anfliegende russische Raketen unschädlich zu machen. Und diese russischen Raketen schlagen dadurch quasi ungehindert in Lagerhallen, Rüstungsbetriebe und Treibstoffdepots ein, wie zuletzt vergangene Nacht erst. Das führt jetzt schon zu Engpässen bei der Lebensmittelversorgung.
Ja, wie will man dem denn begegnen? Also wo sollen die Patriots herkommen?
Tja, also insgesamt setzen ja 20 Staaten weltweit dieses System ein, aber es sind halt nirgends so richtig welche übrig. Vermutlich deshalb verkaufen zum Beispiel die USA auch gerade keine Patriots. Wadoful hat in Kiew gesagt, Deutschland berate derzeit mit seinen Partnern darüber, wie man der Ukraine in dieser Hinsicht noch unter die Arme greifen könne. Russland attackiert ja gerne auch die ukrainische Energieinfrastruktur.
Ja, man weiß ja, was das für verheerende Folgen dann im Winter hat. Ne?
Ja, Wadoful sprach von Kälte als Waffe. Und er warf Russland wahllosen Mord an Zivilisten vor. Wie erfolgreich allerdings die deutschen Bemühungen sein werden, weitere Abwehrraketen für Kiew aufzutreiben, kann ich schwer einschätzen. Auf jeden Fall konkrete Zusagen hat Wadoful nicht gemacht.
Sein ukrainischer Amtskollege Sibiya hat sich für die deutsche Hilfe dennoch ausdrücklich bedankt. Deutschland ist ja der stärkste Unterstützer der Ukraine. Eigentlich in jeder Hinsicht. Und er hat die von der Bundesregierung geleistete Hilfe seit der russischen Vollinvasion auf insgesamt 65 Milliarden Euro beziffert.
Ja, aber trotz der ganzen Unterstützung in Milliardenhöhe dauert der Krieg jetzt seit 4,5 Jahren an und die Zahl der zivilen Opfer, die steigt. Erst gestern am späten Nachmittag sind bei russischen Drohnenangriffen auf ein belebtes Einkaufszentrum in der Großstadt Kryvyi Rih mindestens 16 Menschen gestorben, mehr als 130 sind verletzt worden. Unser Kollege Florian Kellermann berichtet von dort.
Das getroffene Einkaufszentrum ist eines der größten in Kryvyi Rih. Es liegt nördlich der Innenstadt. Videoaufnahmen vom Nachmittag zeigen starke Zerstörungen des Gebäudes. Nach Angaben der Behörden griff Russland es in zwei Wellen mit Langstreckendrohnen an, mit einem Abstand von einer halben Stunde. Mit solchen zweiten Angriffswellen sollen in der Regel Helfer getroffen werden, zum Beispiel medizinisches Personal und Feuerwehrleute, die zu einem Unglücksort gerufen wurden. Eine Besucherin des Einkaufszentrums sagte gegenüber ukrainischen Medien vor Ort: Es ging alles so schnell, der Rauch, der Staub. Wir haben nichts verstanden, alle haben geschrien, sind gerannt, da waren viele Verletzte. Der Reporter des Fernsehsenders Fünfter Kanal berichtete aus Kriverich. Dies war eines der ältesten Einkaufszentren der Stadt. Hier haben immer viele junge Leute ihre Freizeit verbracht. Der Angriff kam um 16:30 am Freitag, deshalb waren viele Menschen anwesend. Die eingesetzten Drohnen waren mit einem Strahltriebwerk ausgestattet. Russland stellt immer mehr Drohnen dieses Typs her. Sie fliegen deutlich schneller als herkömmliche Drohnen und sind dadurch schwerer abzufangen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kommentierte den Angriff in einer Ansprache. Das war eine absolut bestialische Tat der Russen. Wir werden darauf auf jeden Fall antworten. Es ist wichtig, dass wir alles bekommen, um Leben zu schützen. Es ist wichtig, dass die Welt über all das nicht schweigt. Dieser russische Krieg muss zum Ende kommen. Die Welt muss uns dabei helfen. Bei einem weiteren russischen Drohnenangriff im Bezirk Mykolaiv am Abend kamen weitere 4 Menschen ums Leben, darunter 3 Kinder, wie die Behörden mitteilten. Fotos zeigen, dass hier ein einstöckiges Gebäude das Ziel war, in dem ein Laden, eine Poststelle und eine Apotheke untergebracht waren. Nach Angaben der Vereinten Nationen stieg die Zahl der zivilen Opfer des Kriegs in der Ukraine zuletzt stark an. Im Juli starben demnach 437 Zivilisten, so viele wie seit den ersten Monaten der russischen Vollinvasion nicht mehr.
Dann lass uns jetzt in die Golfregion schauen. Die Straße von Hormus bleibt ja ein Unsicherheitsfaktor und es ist auch alles etwas undurchsichtig. Irgendwie ist sie jetzt dicht oder nur so halb oder kommen doch mehr Schiffe durch, als man denkt. Das geht ja schon seit 6 Monaten so. Der Iran hat jetzt jedenfalls mehreren irakischen Öltankern die Durchfahrt erlaubt. Wie kam es denn dazu?
Also die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA meldet heute, dass der Entscheidung wohl eine ganze Reihe von Bitten aus Bagdad vorausgegangen sind. Der Irak leidet wirtschaftlich ja sehr unter der andauernden Blockade. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf war in dieser Woche ja in Bagdad und diese Sondergenehmigung war eben eine der Hauptforderungen des Irak. Heute hat dann der irakische Präsident Amedi auf einer Konferenz erklärt, dass der Iran tatsächlich eine Erleichterung der Durchfahrt von Schiffen mit irakischem Öl bereits in den letzten Tagen zugelassen habe. Trotzdem hat er angemerkt, dass die Lage kompliziert bleibt.
Naja gut, kompliziert ist ja vermutlich auch noch ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Die USA dürften ja massiv was dagegen haben, wenn der Iran damit irgendwie Sanktionen umgeht, oder?
Auf jeden Fall. Donald Trump hat gestern ja allen Ländern mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, die dem Iran eine Lebensader bieten. Und US-Finanzminister Bessent hat auch gleich die Superlative seines Chefs bemüht und für Montag die härtesten Sanktionen der Geschichte angekündigt.
So it is time for our allies and the rest of the world to make a decision.
Es ist an der Zeit, dass unsere Verbündeten und der Rest der Welt eine Entscheidung treffen und wir werden die Wirtschaft dieses mörderischen Regimes zerschlagen, was dessen Fähigkeit einschränken wird, Macht über seine Stellvertreter auszuüben. Das wird bedeuten, dass sie das Militär nicht bezahlen können und es gibt eine erhebliche Inflation im Iran. Ich höre oft, ach, das hat noch nie funktioniert. Es funktioniert aber, weil wir eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen haben. Es ist ein Doppelschlag. Wir haben die Blockade und wir werden die härtesten Sanktionen der Geschichte verhängen. Das wird funktionieren. In Venezuela hat es funktioniert, in Kuba funktioniert es gerade und es wird auch im Iran funktionieren und wir werden dieses Regime zu Fall bringen.
We are going to collapse this regime.
Und Trump hat sich dann auf einer Wahlveranstaltung in South Carolina nochmal auf seine ganz eigene Art zum Iran und der Straße von Hormuz geäußert.
Also wir sind dahin und haben sie aufgehalten. Sie werden niemals eine Atomwaffe besitzen. Sie wollen so unbedingt einen Deal abschließen. Wir wissen nicht mal, ob wir gewonnen haben, denn in meinen Augen ist die Straße von Hormuz sowieso amerikanisches Territorium.
Na gut, da müsste er aber nochmal mit den Vereinten Nationen sprechen, aber mindestens mit dem Oman, dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber nochmal zu den Sanktionen. Wie würde eigentlich so eine Umgehung praktisch funktionieren?
Also nach Erkenntnissen des US-Finanzministeriums ist zum Beispiel eine Methode, iranisches Rohöl oder auch Heizöl mit irakischem Öl zu mischen und dann mit falschen Dokumenten umzudeklarieren und als irakisches Öl auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Oder es wird eben über die gemeinsame Grenze geschmuggelt. Die ist ja immerhin auch 1600 Kilometer lang.
Mhm. Wie viel Öl kommt denn jetzt eigentlich durch die Straße von Hormus, jetzt wo sie ja amerikanisches Territorium ist?
Also US-Energieminister Chris Wright spricht aktuell von rund 8 Millionen Barrel Öl, die die Straße von Hormus zuletzt im Schnitt täglich passiert haben, verglichen mit mehr als 20 Millionen Barrel vor dem Krieg. Also deutlich weniger als die Hälfte, aber immerhin.
Ja, immerhin. Ich meine, die völlig überzogenen Preise für Ölprodukte, also zum Beispiel Benzin und so weiter, erscheinen da schon in einem ganz anderen Licht, finde ich. Gerade wenn man sich die extrem hohen Gewinne der Ölkonzerne anguckt seit dem Beginn des Iran-Konflikts.
Ja, das findet übrigens auch Bundesfinanzminister Klingbeil. Er spricht sogar von Abzocke und wirbt für eine Übergewinnsteuer für Ölkonzerne. Unterstützt wird er dabei von den Finanzministern aus Österreich, Italien, Portugal, Polen und Spanien. Wir hören dazu mal Isabel Karas.
Die Minister fordern, außergewöhnlich hohe Gewinne von Ölkonzernen in der aktuellen Energiekrise stärker zu besteuern. Die bislang ergriffenen staatlichen Maßnahmen hätten nicht ausgereicht, um die Preise für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu senken oder zu stabilisieren. Das schreiben die Minister in einem gemeinsamen Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Er ist gerichtet an den irischen Finanzminister, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Die Bitte an ihn, das Thema bei ihrem nächsten Treffen Mitte September in Dublin zu beraten. Aus dem Bundesfinanzministerium heißt es, Lars Klingbeil habe bereits mehrfach deutlich gemacht, dass es in der aktuellen Krise keine Abzocke durch Energiekonzerne geben dürfe. Übermäßige Krisenprofite müssten an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgegeben werden. In der Bundesregierung ist die Übergewinnsteuer allerdings umstritten. Die SPD unterstützt sie, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU lehnt sie ab. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte eine solche Abgabe an eine EU-weite Regelung geknüpft.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Britta Geldschläger aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.